Heute Abend werden wir das Thema der Gewissheit anhand des 23. Psalms betrachten. Ich hoffe, dass das für jeden von uns zum Segen sein wird und ich ermutige dich, wenn du Block und Stift hast, dass du wirklich auch Notizen dir machst. Mein Ziel hier ist, dass ich in der Lage sein mag, dir Dinge mitzugeben, die du auch mitnehmen kannst. Und offensichtlich auch eure Herzen durch das Wort anzuregen. Und ich hoffe, dass es für euch eine lehrreiche Zeit ist und eine aufrüttelnde Zeit. Der 23. Psalm ist ein Psalm Davids, aber er ist nahezu verbunden mit dem 22. Psalm. Es sind nicht Teile desselben Psalmes, es sind zwei voneinander zu unterscheidende Psalme, aber beide haben einen ähnlichen Schwerpunkt aufs Gebet. Der 22. Psalm, wenn du ihn gelesen hast, ist ganz offensichtlich ein Klagepsalm. Er ist dunkel und er ist im Besonderen ein Psalm, der sich in den Leiden Christi erfüllt hat, als er am Kreuz gehangen ist. Aber es ist auch ein Psalm Davids. Es ist ein Psalm, den David so empfand inmitten seiner Herrschaft als König im Volk Israel. Und hier, so spricht er zu dem Herrn. Und wir können auch die Gebetsstruktur heraushören, wie er zu Gott betet. Er sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag, und du antwortest nicht, und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, und der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Die Seele Davids wendet sich unter dem Druck der Verfolgung. Und sein Dienst als König war hart, und es war eine Last, die auf seinen Schultern ruhte oder lag. Und er spricht hier davon, als dass er geistlich und emotional sich fühlte, als würden Nägel durch seine Hände und Füße gegraben werden. Und seine Beschreibung seines Leidens hält uns ein lebhaftes Bild vor Augen vom inneren Werk und auch dem physischen Leiden, aber eben auch dem geistlichen Dahinsiechen, das Christus am Kreuz erlebte. Und doch direkt darauf folgend, und wir wissen nicht, ob das zur gleichen Zeit geschrieben wurde, folgt Psalm 23. Ein großer Psalm der Gewissheit. Ich bin mir sicher, wenn ich euch prüfen würde, würden die meisten von euch das aus dem Gedächtnis zitieren können. Denn es sind kostbare Worte. Und das waren Worte, die David getröstet haben, während er im Tal des Todesschattens war. Das waren Worte, wo er die Person Gottes vor sich hatte, die Verteidigung Gottes und die Versorgung Gottes. Das sind die drei Themen, die wir heute betrachten werden. Die Person Gottes, die Verteidigung Gottes und die Versorgung Gottes als drei Beine eines Stuhls, der Gewissheit. Und ich hoffe, dass das für euch instruktiv ist, wenn ihr euch verletzlich fühlt und wenn ihr keine große Gewissheit fühlt, dass diese drei Schwerpunkte vor eure Augen und Herzen gestellt werden und dass ihr dann, wenn ihr zu Gott kommt im Gebet, dass sie euch leiten und stärken, wenn ihr betet. Lasst uns nun Gottes Wort lesen und es dann gemeinsam betrachten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspirierte Wort. Möge er seinen Segen hinzufügen an unsere Herzen, wenn wir hier in seiner Gnade das betrachten. Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Hat es jemals eine Aussage gegeben auf den Lippen der Heiligen, dass das Meer geladen ist oder erfüllt ist mit der Gewissheit der Herzen des Volkes Gottes als in diesem Einzelvers? Lasst ihn mich noch einmal lesen und eure Ohren damit gefüllt werden. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und dieses Leben auf dieser Erde im Fleisch. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da in dem kommenden Leben. David, obwohl er gelitten hat, war er ein Mann, der mit der Macht und der Person und der Verteidigung und der Versorgung Gottes konfrontiert war, sodass er inmitten seines Leidens wusste, der Herr gibt ihm große Kraft. Das war jetzt kein Psalm, der aus Bequemlichkeit heraus entstanden ist oder aus großem Überfluss, den David hatte, sondern das war ein Psalm, der in einer finsteren Nacht der Seele entstanden ist, wo er Gott vor Augen hatte und wo er seine Güte bedachte und wo er in seiner Gnade eingewickelt war. Seht ihr, als David hier durchgegangen ist und sein eigenes Herz betrachtet, da hat er gesehen, es ist eine Sache, die er über sich aussagt, nämlich, dass er sich als ein Schaf betrachtet. Er ist ein Schaf. Er gehört dem Herrn, der Gott des Himmels ist, sein Gott. Sein Gott ist sein Hirte. Und das bewegt sein Herz und das wühlt seine Gefühle auf, das gibt ihm Trost. Wenn du vielleicht in einem Satz ausdrücken wolltest, was diesen ganzen Psalm zusammenfasst: Unser Gott ist für uns. Unser Gott ist für uns. Seht ihr, David zeigt uns in diesem Psalm, dass seine Gewissheit nicht an seiner eigenen Macht hängt, sondern dass sie gegründet ist auf die Güte und Macht Gottes, des Herrn, der ihn liebt. So lasst uns das bedenken. Ich denke, unter diesen drei Überschriften ist sehr viel von Ermutigung und auch Belehrung. Und so lasst uns die jetzt der Reihe nach betrachten. Zum Ersten, die Person Gottes. In Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Jahwe Rohi, der Herr, der Bundesgott Israels, er ist mein Hirte. Der Gott, der mit seinem Volk einen Bund schloss, der Abraham aus dem Land herausruf und ihn in das Land der Verheißung brachte. Dieser Gott, Jahwe, der ihm sagte, er würde ihm segnen und ihm Kinder geben und dass seine Nachkommen mehr zahlreicher sein würden als die Sterne des Himmels und auch zahlreicher als die Sandkörner am Meeresstrand. Dieser Gott war sein Hirte. Der Gott Moses, Jahwe, der Gott, der brannte in diesem unbeschreiblichen Schein im Dornbusch. Das ist sein Gott. Der Gott, der sagte, ich bin, der ich bin. Geh und sage meinem Volk, geht hinaus und kommt in das Land, das ich euch verheißen habe. David sagt, das ist mein Gott, er ist mein Hirte. David sagt, der Herr stärkte meine Hand, dazu sein Volk zu retten mit nur einer kleinen Steinschleuder als ein kleiner Hirtenjunge. Das ist mein Hirte. Hier beginnt er. Er beginnt mit der Person Gottes. Er beginnt nicht bei sich selbst. Seht ihr, Davids Gewissheit ist nicht wie das, ich bin stark, weil Ich habe Macht. Ich bin David, der König Israels. Ein großer Jude unter Juden. Nein, der Herr ist mein Hirte. Und es ist, als sagte er, deswegen wird mir nichts mangeln. David gewährt sich selbst in dieser Zeit der Reflexion, dass er die Identität Gottes vor sich stellt. Dieser Gott, der ein Hirte der Schafe ist, der treu ist und der feststeht. Ein Gott, der sich sorgt, der seine Schafe bei Namen kennt und der sie herausruft und der ein- und ausgeht unter seinen Schafen und der sie auf grüne Weiden führt. Und das ist seine Gewissheit. Das ist der Gott, der sein Herz festhält. Und er fährt fort in den Versen 2 und 3, dieses Gemälde Gottes weiter auszuführen. Diese Grundlage seiner Gewissheit. Er sagt, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Und all das um seines Namens willen. Alles dies ist um seines Namens willen. Seht ihr, nochmal, wieder und wieder, er. Er macht, er führt, er erquickt, er leitet in Gerechtigkeit. David bedenkt, wo sein Herz ist und ihr wisst was, und er weiß, er ist so damit vertraut, dass sein Herz in den Händen Gottes liegt, der ihn bewahrt und ihm Frieden gibt und ihn rettet, der Gott, der ihn versorgt mit kühlem Wasser und der ihn verteidigt und sein Herz erquickt, selbst wenn es vergeht, und der sein Haupt erheben wird und der ihn zu sich selbst führt in Heiligkeit. Der Gott, der seine Seele davor bewahrt, zur Linken oder zur Rechten abzuweichen. Seht ihr, David ist zu Hause in dem, was er als Schaf ist. Und er beschreibt hier das aktive Wirken des Hirtens für seine Schafe. Seht ihr, warum ein Hirte sein Schaf dazu bringen muss, sich niederzulegen? Seht ihr, ein Schaf ist jetzt nicht übermäßig intelligent. Es ist nicht unbedingt sich dessen bewusst, was für es selbst gut ist. Es ist in der Lage, mit großen Schritten auf eine grüne Aue zu gehen, wo reiche Nahrung für es vorhanden ist, aber es ist auch in der Lage, wenn seine Neugier groß genug ist, dann ist es, und der Wind gerade so weht, dann ist es auch in der Lage, mitten durch diese grüne Weide hindurchzulaufen und in der Wüste zu landen, wo es nichts zum Essen gibt und wo es dann verhungern wird. Im Mittleren Osten sind Schafkadaver zu finden, die verhungert und verdurstet sind. David sagt, mein Gott kennt mich und ich bin durch die Macht seiner Hand versichert, dass er mich nimmt und mich dazu bringt, mich niederzulegen. Er nimmt meine Beine, ergreift mich und legt mich nieder auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Ich bin dankbar, Pastor dieser Gemeinde zu sein, wo gebildete Leute sind. Heute Morgen hat mich Maria darüber informiert, über etwas von Schafen, was ich vorher in keinem Kommentar und sonst wo gelernt oder gelesen habe. Und zwar, dass Schafe nicht fließendes Wasser trinken. Das ist eine schräge Sache. Vielleicht wissen Sie einfach nicht, dass fließendes Wasser frischer ist und dass es gesünder wäre für Ihren Leib. Stattdessen wollen Sie lieber aus einem Pool trinken, wo alle sonst was drin schwimmt. Und deswegen ist es so interessant, David schreibt hier, dass Gott ihn zu stillen Wassern führt. Und das zeigt ja, Gott wird ihm nicht mehr zumuten, als er begreifen kann. Und Gott sagt, es ist wert, um die Seele Davids zu kämpfen. Und wenn David nicht in der Lage ist, diese frischen Dinge zu trinken oder dieses fließende Wasser zu trinken, dann werde ich ihn zu stillen Wassern führen. Und er versorgt ihn zu dem Wasser, das er jetzt benötigt. Das dritte, was David beschreibt, er erquickt meine Seele. Das hebräische Wort hierfür ist erquicken oder Leben hineinhauchen. Und es ist ein Bild für die Auferstehung. Er erweckt meine Seele. Warum ist David mit dieser Gewissheit überwältigt? Denn Gott ist sein Hirte und wenn es nötig ist, wird er Wiederbelebung am Schaf machen. Er wird ihm helfen, er wird ihn wieder auferwecken, er wird das gebrochene Bein abbinden und er wird die Wunden versorgen. David ist vergewissert, dass sein Gott ein Hirte ist, der ihn liebt und ihn umsorgt. Ein Gott, der nicht nur das tun wird, sondern der das schon tut, der sich um ihn sorgt. Und er sagt weiter, er führt mich auf rechter Straße oder auf der Straße der Gerechtigkeit. David reflektiert hier, wie der Herr sich um seine Seele sorgt in jedem Punkt seines Lebens und wie der Herr, auch wenn er ihn manchmal durch schmale Pfade durchführt, dass er ihn doch selbst den Weg führt, indem er ihm vorausgeht. Und dass er zu David sagt, folge mir, auch wenn du König bist, bist du doch mein Schaf und ich bin dein Hirte und ich führe dich dahin, wo du sein musst und ich werde dich zu mir selbst führen. Ich werde deine Seele vom Herumwandern abhalten. Ich werde deine Augen vom Sündigen abhalten und ich werde dein Hart rein erhalten. Ich werde deine Hände vor dem Mord abhalten. Ich werde dich verteidigen. Ich werde dich in Gerechtigkeit wachsen lassen. Ich werde dich lehren, wie du ein gehorsames Schaf sein kannst. Und ich werde dir Weisheit beibringen, die du nicht hast. Seht ihr, das ist das Bild, das David immer wieder zeichnet. Sein Herz ist vergewissert an dem Ort, in dem er mit dem Herrn ist. Und warum? Weil sein Gott gut ist. All seine Gewissheit hängt an der Güte Gottes. Es ist nicht die Macht Davids. Es ist nicht die Reife Davids. Es ist nicht die Krone, die David trägt. Es ist nicht die Robe um seinen, die er auf den Schultern trägt oder sein Reichtum. Es ist nicht das stehende Heer, das er hat. Es ist nicht die Schlösser, in denen er lebt. Es sind nicht die Burgen, die er gebaut hat. Es ist der Charakter und die Güte seines Gottes. Christen, lasst mich das zu euch sagen. Woran machst du deine Gewissheit fest? Woran machst du deine Gewissheit fest? Es ist so leicht für uns, wenn wir die Frage, wenn uns die Frage gestellt wird, wenn du heute den Herrn der Herrlichkeit in seiner Herrlichkeit sehen würdest, und von Angesicht zu Angesicht, und er fragt dich, warum sollte ich dich in das Königreich der Himmel hineinlassen? Was würdest du sagen? Wärst du versucht zu sagen, nun Herr, ich war ein guter Christ. Herr, ich bin zur Kirche gegangen. Ich habe wirklich versucht, nicht zu sündigen. Ich bin in Gnade gewachsen. Ich tat, ich tat, ich tat. Oder würdest du einfach das sagen, Herr, du hast mich dazu gebracht, auf grünen Auen zu liegen. Und du hast mich geführt zu stillen Wassern, du hast meine Seele erquickt, du hast mich den Pfad der Gerechtigkeit geführt. Warum sollte ich hereingelassen werden? Ich bin ein Schaf deiner Weide und du bist mein Hirte, o Herr. Lass mich durch die Tür hineingehen. Das ist die einzige Hoffnung und Gewissheit, die ein Christ haben darf. Auf die Güte Gottes, die ihn gerettet hat und die dich umsorgt und die dich durchbringt. Also, Christ, wenn du betest und die Dinge des Herrn bedenkst und wenn du von Sünden überwältigt bist und von einem Mangel an Gewissheit, dann nimm dir Zeit anzuhalten und in den Spiegel zu blicken und die langen, seltsamen Ohren eines Schafes zu betrachten und die Schwachheit und Ungeschütztheit deines Leibes zu spüren. und dich selber als Kind Gottes und als sein Schaf zu identifizieren und zu bedenken, den Herrn, der dein Gott ist und der dich herausgerufen hat und der sich um dich sorgt. Und zu bedenken, wie gut er dir gegenüber war und wie er in jedem einzelnen Abschnitt deines Lebens der gute Gott geblieben ist. Und der heilige Herr des Himmels, der dich liebt. Und wisse, dass er es um seines einigen Namens willen tut. Ich möchte dir das sagen, Christ. Wenn du deine ganze Gewissheit daran hängst, wie du liebenswert bist, dann gibt es Abschnitte in deinem Leben, wo du selbst erwiesen hast, dass du die Liebe Gottes nicht verdienst. Gelobt sei der Herr, dass diese Passage sich nicht so liest. Er hat all diese Dinge getan, weil er mich für um meines Willens liebt. Gelobt sei der Herr, der all diese Dinge getan hat um seines Namens willen. Er hat all diese Dinge getan, weil er heilig ist. Er hat all diese Dinge getan, weil er gut ist. Er hat all diese Dinge getan, weil er gnädig ist. Er hat diese Dinge getan, weil er der Gott ist, der Hirte der Schafe ist von Israel. Ich bin nicht in Furcht, diese heilige Gewissheit zu verlieren, denn sie gründet sich auf meinen Gott und auf ihn allein, und ich bin dankbar, ich bin ein Schaf in seiner Schafhürde. Zum Zweiten bedenkt David ein anderes Thema. Es vertieft die Gewissheit, die er aufgebaut hat. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Wisst ihr, gerade erst habe ich gesagt, dass dieser Psalm nicht in einer Phase des Reichtums geschrieben wurde. Und das hier ist der Beleg. Und wenn ich auch wandere, eigentlich, wandere. Er schreibt das inmitten eines Tals, das an der Seite nur tiefe Abgründe hat. Es ist das Tal des Todesschattens oder das Tal der Finsternis. Es ist ein Tal der Gefahr und voller Diebe, und es ist da, wo auch Wölfe sind und wo Geier die Knochen abpicken. Es ist ein Grab für die Seele. Dort ist David, als er nachdenkt über die Versorgung und den Trost und die Macht und den Schutz Gottes. Seht ihr, David geht keinen Umweg. Und wisst ihr warum? Denn er ist ein Mann, der ein reales Leben lebt. Hast du jemals eine Zeit in deinem Leben gehabt, wo du spürst, das ist das Tal des Todesschattens in meinem Leben? Hast du dich mal so gefühlt? Hast du Zeiten gehabt, wo es so überwältigend war, dass du in deinem Herzen gedacht hast und in deiner Seele, ich denke nicht, dass ich das schaffen kann, ich könnte sterben. Da ist David. Und was er in diesem Zustand denkt und über was er in diesem Zustand nachdenkt, ist die heilige Verteidigung Gottes. Ich werde das Böse nicht fürchten. Ich werde nicht von den schrecklichen Dingen zu meiner Rechten oder Linken überwältigt werden. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. David denkt nach über den Schutz Gottes, und er lenkt seine Aufmerksamkeit darauf, dass Gott in seiner Gegenwart ist. Nochmals möchte ich euch daran erinnern, dass Vers 1 ja sagt, der Herr ist mein Hirte. Heute Morgen sprachen wir über den Hirten und den Schutz, den die Schafe durch den Hirten haben. Er ist inmitten seiner Herde. Er ist ihnen nahe. Seine Stimme geht aus und klingt in ihren Ohren, dass sie hineingezogen sind. Der Herr ist in seiner Gegenwart. Er hat Hilfe. Er ist nicht wie ein Schaf, das in einer Falle gefangen ist und niemand ist da, um zu helfen. Und wo die Geier umherkreisen, da hat er doch einen Hirten mit einem Stab in seiner Hand und mit Worten, die vertreiben können. Es ist die Gegenwart Gottes, die seine Seele am Leben erhält. Christ, ich frage mich, ob du jemals einen Moment innegehalten hast und über die Dinge nachgedacht hast, die Gott dir geschenkt hat, um dich an die Gegenwart von ihm selbst zu erinnern? Bedenkst du, wie der Herr mit seinem Volk ist, wenn sein Wort gelesen wird? Egal, wo du bist, ob du gerade im dunklen Tal bist, der Herr gibt dir das Lesen und Predigen seines Wortes und sagt dir, ich bin mit dir, ich habe dich nicht verlassen, noch werde ich dich jemals verlassen. Ich bin dein Gott und ich gebe dir Hilfe. Ich werde dich lieben und erhalten, denn du stehst und bist erhalten durch meine Gerechtigkeit. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass der Herr versprochen hat, den Bundestisch zu segnen, wo Brot und Wein durch Glauben empfangen werden? Wir nennen es Gemeinschaft. Gemeinschaftsmahl. Die Gegenwart Gottes, die wirklich und geistlich mit dem Volk Gottes ist. Du bist nicht allein, Christ. Du sagst vielleicht, aber ich nehme nur Stille von Gott wahr und keine Gegenwart von ihm. Ich fordere dich heraus, zu kommen und anzubeten und die Gnadenmittel anzunehmen, die er verordnet hat, um bei dir zu sein. Wenn du das Staunen empfinden willst über die Wunder und Segnungen Gottes, nimm den Kelch, nimm das Brot, denke an Christus am Kreuz und lobe ihn mit deinem Herzen für das, was er getan hat, und wisse, was er versprochen hat inmitten der Brüder, wo zwei oder drei versammelt sind. Auch im Gebet. Wie ist es im Gebet? Ihr wisst, wir lesen in den paulinischen Schriften, wo der Heilige Geist uns eine Garantie des Heils gegeben hat, dass Gott, der Geist, der Heilige Geist mit dir ist. Er ist mit dir, genau jetzt. Dass er im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen, zu tief für uns, um zu verstehen. Aber die Dinge, die wir brauchen, die Gegenwart des Herrn ist mit dir, Christ, im Gebet. Wehr das nicht ab und sag, ich fühle meinen Gott nicht. Sondern bedenke die Dinge, von denen Gott versprochen hat, dass er sie segnet. Dinge, die er bestimmt hat in seinem heiligen Wort, zu deinem Besten und zu deinem geistlichen Trost. Und für deine fortwährende Sicherheit, Gewissheit. Du sagst, ich kann versichert sein, dass meine Nöte enden, wenn ich weiß, dass einer da ist, der mich durch das Tal führt. Jedes Tal hat einen Eingang und auch einen Ausgang. Ich kann wissen, dass ich an das andere Ende komme, wenn ich weiß, dass einer bei mir ist, der den Weg kennt und der mich durchführt. Und dass er bei mir ist, um mich auch zu verteidigen. Seht, was er noch sagt. Es ist nicht nur die Gegenwart Gottes, sondern er ist auch getröstet und versichert durch die Macht Gottes. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Wann verzweifeln Christen am häufigsten an der Sicherheit, an der Gewissheit? Es ist in den dunklen Tagen, in den Tagen, an denen alles zusammenbricht. Es ist in den Tagen, wo Schmerz am stärksten ist. Vielleicht auch an dem Tag, wo Bosheit ist und wo du inmitten einer Sünde bist, die dich beherrscht. Wo ist deine Gewissheit in diesen Tagen? Wenn es wirklich, wirklich hart ist zu glauben, dass der Herr dich noch immer lieben kann. Sie liegt in der Wahrheit, der Macht von Jesus Christus, der ein Stab trägt. Verstehst du das Bild hier des Stabes? Es ist ein Eisenstab, die hat ein Gewicht. Das ist sowas wie eine Kriegskeule. Ein Gegenstand, der dazu dient, alles zu töten, was dem Volk Gottes schaden kann. Der Stab ist in der Hand des Hirten, um alles zu vernichten, alle Dinge und Menschen und Tiere, die das Volk Gottes bedrohen. Auf diese Weise habe ich die Gewissheit, ich habe nichts Böses zu fürchten, weil ich den Champion kenne, den Hirten, der mich verteidigen wird. Er wird Satan am Nacken ergreifen und sein Haupt zertreten, als den Kopf der Schlange, der unter dem Fuß zertreten wird, vom Samen der Frau. Ich habe Gewissheit. Ich habe Gewissheit, weil er einen Stab in seiner Hand hat, der am Ende gebogen ist. Er weiß, dass ich ein Schaf bin, und wann immer ich in der Dunkelheit umherirre oder in gefährlichen Orten, werde ich den liebevollen Zug dieses Stabes in meinem Nacken führen, der mich zurück zur Sicherheit führt, zurück zu seiner Gegenwart, zur Sicherheit seines Weges. Mein Gott kann mit mir umgehen und mich bewahren. Seine Verteidigung ist genug für mich. Christen, wenn ihr euch im Gebet Gott naht, dann lasst mich euch bitten, dass ihr euch immer daran erinnert, wie der Herr euch verteidigt hat und wie er die Macht hat, euch jetzt zu verteidigen. Jesus Christus, er ist der Herr der Herrlichkeit. Er kam, um zu leben in Niedrigkeit, aber er war auch ein Prophet. Und er ist ein Priester. Und Freunde, er ist ein König. Seht ihr, ein Zepter ist ein Stab in den Händen eines Königs, um alle die zu zerschlagen, die die Schafe seines Volkes terrorisieren. Jesus regiert im Himmel. Jesus regiert im Himmel, er verteidigt. Ihr mögt keine Ahnung von den Attacken haben, die Satan auf euch hatte und die Jesus abgewehrt hat, selbst in den Zeiten, wo einmal ein Schlag durchbricht, dass ihr doch sicher sein könnt, dass das nur für einen Moment ist, bis er dann den Arm dessen, der zuschlägt, brechen wird. Jesus verteidigt seine Kirche. Er wird euch bewahren. Er wird euch bewahren. Er wird euch bewahren zu jeder Zeit, Christen. Wenn ihr zu ihm im Gebet kommt, dann bedenkt dieses und betet um den Herrn, dass er euch verteidigt. Betet zu dem Herrn, dass er euch hütet. Betet, dass der Herr euer Hirte sei. Betet um die Gewissheit, die kommt und daraus hervorgeht aus seinem Charakter als der treuen Verteidiger und Beschützer, der seine Schafe schützt. Das dritte, was David bedenkt, ist die Versorgung des Herrn. Und das ist wundervoll, wundervolle hebräische Poetik. Es ist geistlich und es ist voll mit Bedeutung. Und so möchte ich, dass ihr ganz sorgsam Acht gebt auf alle Worte, die hier in Vers 5 stehen, dass ihr vielleicht einen gewissen Nutzen daraus ziehen könnt. Er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Gewiss wird Hesed, Bundestreue, Bundesliebe, gewiss nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Zuerst in Vers 5 mag dich den Kopf kratzen lassen. Wo wird er denn diesen Tisch aufstellen? Im Angesicht meiner Feinde. Das ist eine seltsame Sache ist für David sozusagen, oder? Aber nochmal, ich möchte euch daran erinnern, David ist nicht in einer angenehmen Zeit, sondern in einer schlechten Zeit. Er ist in der Gegenwart seiner Feinde. Und das ist, wie sein Herz versichert ist, der Gegenwart Gottes, die ihn bewahrt. Und er sagt, dass du einen Tisch vor mir bereiten wirst in dem Angesicht meiner Feinde. Warum sagt er diese Art von Sache? Würdest du nicht denken, wenn du jetzt einen Banketttisch vor dir hast im Angesicht deiner Feinde, dass dann die Dinge, die du empfangen hast, dass dann Dinge sind, die genommen werden und die auch gestohlen werden können von dir. Würde das nicht Sinn machen? Vielleicht ist es der Fall, dass David hier in geistlicher Art davon redet. Ich denke, das ist wirklich das, worüber er redet. Du bereitest einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Und dann beginnt David zu erklären, was dieser Tisch ist, mit was er gefüllt ist. Alle Dinge, die der Herr gibt. Zuerst sagt er, du salbest mein Haupt mit Öl. Mein Becher fließt über. In der alttestamentlichen Sprache hat das Salben mit Öl oft eine geistliche Bedeutung. Es ist oft benutzt worden, um die Ausgießung des Heiligen Geistes zu beschreiben und die Kraft des Heiligen Geistes. Wann immer wir von Königen lesen, dass sie mit Öl gesalbt wurden, dann wird es gezeigt, dass sie dadurch bereitet und beiseite gesetzt wurden. Und bei David ist das der Herr, der in sein Ohr flüstert, ich habe nicht die Pläne vergessen, die ich für dich habe. Ich habe bis jetzt für dich gesorgt und ich bestätige erneut, dass ich weiterhin für dich sorgen werde in diesem Leben und in dem Leben, das kommen wird. Das sagt David hier. Mein Gott, er hält mich durch seine Gnade. Er tut geistliche Dinge für mich, die meine Feinde niemals von mir nehmen können. Er sagt, mein Becher fließt über. Oft ist das Herz als ein überfließender Becher beschrieben im Alten Testament. Er spricht von der Liebe Gottes, die in ihn ausgegossen wurde. Die Versorgung Gottes, die ihn versorgt, als Gott sagt, ich liebe dich, David. Er ist sicher und gewiss, denn der Herr spricht freundlich zu seinem Herzen. Sein Herz ist ein Becher, so schüttet der Herr den Wein seiner Liebe und in einer überfließenden Weise in sein Herz. Und es fließt über in sein Leib und es ist ernährt seinen Leib und seine Seele. Mein Becher fließt über. Selbst in der Gegenwart meiner Feinde, wo mein Mund trocken ist und ich habe gekämpft, meine Arme sind schwach, mein Gott ist aber doch für mich da, er kümmert sich um mich, er gibt mir, was ich brauche. Hier ist dein Beweis, Vers 6. Gewiss, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Güte und Gnade. Ich weiß nicht, ob viele von euch bekannt sind mit dem alttestamentlichen Wort Hesed. Das ist hier im Text. Gewiss Hesed, Bundesliebe, gewiss beständige Liebe, unangreifbare Freundlichkeit oder die Myriaden von Weisen, wie man dieses Wort übersetzen kann, das einfach nur meint, die Liebe eines Gottes, die niemals von dir genommen werden kann. David sagt, gewiss, deine Liebe wird mir mein ganzes Leben lang folgen. David sagt, die Güte und Gnade des Herrn werden mir alle Tage meines Lebens folgen. Er spricht über sein Leben jetzt im Fleisch, über seine gegenwärtigen Leiden, aber dann sagt er auch, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Seht ihr, David verleugnet es nicht. Er sagt, das Haus des Herrn muss erst noch gebaut werden. Sein Sohn wird es bauen. Das Haus des Herrn, von dem er redet, ist der Himmel. Er sagt, mein Herz und meine Seele sind gewiss, denn mein Gott versorgt mich mit allem, was ich brauche für meine Seele, um gerettet zu werden von jedem Schaden, ob es das Böse ist, ob es Freund oder Feind ist, ob was immer mich schlagen will. Mein Gott wird mich bewahren und mich erhalten. Und in diesem Leben und selbst wenn mein Fleisch vergeht, dann werde ich seine Liebe genießen. Das können sie niemals von mir wegnehmen. Denn ich weiß, ich werde mit ihm leben in einer gesegneten Gewissheit, für immer und ewig in seinem Haus, sitzend an seinem Tisch, essend von dem Essen, was er für sein Volk bereitet. Ich werde tiefe Züge trinken aus dem Lager seines Weines, und ich werde essen von den wunderbaren majestätischen Speisen seiner königlichen Tafel. Sie mögen mich verhungern lassen in diesem Leben, aber ich werde für immer ein Kind sein, sitzend an seiner Tafel, als sein Schaf in seiner Schafhürde. Daher kommt seine Gewissheit. Christ, deine Gewissheit kann nicht aus dem resultieren, wer du bist, aus deinem Wert. Sie kann nicht kommen von deiner Heiligkeit. Sie kann nicht kommen davon, wie wertvoll du dich hältst. Sie kann nicht kommen von deiner Reife oder von deinem Fortschritt. Deine Gewissheit kann nur kommen von Gott und von dem, was er für dich getan hat und wie gut er ist, dass er dich liebt und dass er dich erhält. Das ist das, woher deine Gewissheit kommt. Das ist das Einzige, was dich erhalten kann in einer Zeit, die ein Herz dann ausschüttet wie im Psalm 22. Das Herz geht durch das Tal des Todesschattens. Und dies ist das, was dich bewahren wird, wenn du auf dem Todesbett liegst. Der gute Gott, der Hirte ist seines Volkes, der eine, der dich liebt und der bei sich selbst und zu seinem Namen geschworen hat, mit Eifersucht dich zu erlösen. Das ist eine Gewissheit, die unerschütterlich ist. Und das ist Gewissheit, die Unglauben zurechtweist. Und das ist Gewissheit, die das Volk Gottes auf seine Herrlichkeit ausrichtet. Und das bitte ich, dass das deine Gewissheit werde. Und dass diese Gewissheit dich tröstet bis zum Tag der Wiederkunft Christi. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Herr im Himmel, wir danken dir, dass du so freundlich uns gegenüber bist. Du hast dich um uns gesorgt, selbst wenn wir Schafe waren, die in die Irre gingen, wann immer wir dickköpfig waren und in die Wölfe hineingerannt sind, anstatt vor ihnen zu fliehen. O Herr, wir bitten, dass du uns gnädig bist, dass du uns erinnerst an all diese Wahrheiten, dass du das Herz Davids in uns hineintust, das Herz, das Jesus als König sieht, als Hirten seines Volkes, Herr, dass wir durch die Tür hineingehen mögen, dass wir seine Stimme hören und seinem Ruf folgen, Herr, dass wir jeden Tag in diesem Leben leben, konfrontiert von deiner Güte und deiner Gnade. O Herr, mach aus uns ein Volk, das in deinem Haus lebt, für immer. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.